Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
So ihr Lieben, heute an diesem Sonntagmorgen heißt es für meinen Gast nicht, ich habe kein Foto für dich. Dafür habe ich aber 2 Stunden Sonntagstalk, denn ein Foto braucht sie schon lange nicht mehr. Sarah Nuro hat 2009 die Staffel bei Germany's Next Topmodel gewonnen. Da war sie eine Siegerin. Danach hat sie sich auf eine lange persönliche Reise begeben, hat ein Social Business gegründet, macht mittlerweile in Kaffee, nicht mal so ein bisschen wie wir Kaffee trinken, sondern ist eine Kaffeeproduzentin geworden und unterstützt mit Mikrokrediten äthiopische Frauen und ihre Familien. Also eine ganz schöne, spannende Lebensgeschichte und ich freue mich auf Sarahs Leben, das mit euch zu teilen an diesem Sonntagmorgen. Ich bin Bärbel Schäfer, wir reden gleich zusammen hier im HR3 Sonntagstalk. Nur eine von euch kann Germany's Next Topmodel werden. Dieses Mantra hat Modelmama Heidi Klum ja oft genug im Fernsehen wiederholt. Wir kennen es alles. Und 2009 war es dann für Sarah Nuro aus München soweit. Sie hat die Staffel gewonnen und ist heute mein Gast. Guten Morgen, liebe Sarah. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch. Lange haben wir es versucht und jetzt hat es endlich geklappt. Und dieser Sieg von Germany's Next Topmodel, muss man ehrlich sagen, ist ja auch schon 12 Jahre her. Wenn du die Augen schließt und daran denkst, was kommt hoch?
Oh, da muss ich kurz nachdenken, weil ich eigentlich so ein Typ bin, ich gucke gerne in die Zukunft und weniger gern in die Vergangenheit. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das ein schönes Gefühl, ein stolzes Gefühl und auch ein Gefühl von krass, das habe ich echt alles gepackt. Wow, so, wer hätte das gedacht? Und wer hätte das gedacht, dass diese ganze Reise mich heute dahin geführt hat, wo ich stehe und dass ich jetzt das machen darf, was ich mache?
Heute bist du ja eine Unternehmerin, du führst ein nachhaltiges Startup, Nuro Coffee. Darüber reden wir heute natürlich auch. Aber plötzlich prominent, plötzlich sichtbar zu sein, kann ich mir vorstellen, ist nach so einem Sieg dann ja auch nicht so ganz einfach, damit umzugehen.
Die Sendung gab es ja schon vorher auch, jedoch 2009 war man noch nicht so exponiert, was Social Media betrifft und all das. Man hatte auch nicht so wirklich Ahnung, was auf einem zukommt. Mhm. Und plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, das ist schon etwas, was ungewöhnlich war und ich eigentlich ein sehr schüchterner und privater Mensch bin und dass dann fremde Menschen auf mich zugekommen sind. Ich muss dazu sagen, es waren wirklich alle durchgehend positiv, die auf mich reagiert haben.
Also du hast keine schlechten Erfahrungen gemacht nach dem Sieg bei Germany's Next Topmodel?
Nein.
Oder gab es auch Neider oder jemand, der Bettelbriefe geschrieben hat und gesagt, bitte Sarah, jetzt machst du einen großen Cash, ich brauche doch auch Unterstützung.
Ja, doch, das gab es auch. Also gab es noch so Fanbriefe, dann mit Spendenaufrufe, das gab es schon immer wieder, gerade auch, weil ich zeitgleich sehr früh angefangen habe, mich auch sozial zu engagieren. Dann kamen solche Briefe durchaus immer wieder. Aber ich habe gemerkt, dass ganz viele Menschen, auch Männer mit Migrationshintergrund, auf mich zugekommen sind und unglaublichen Stolz verspürt haben, dass jemand wie ich, die nicht vermeintlich deutsch aussieht mit blonden Haaren und blauen Augen, Deutschland repräsentiert und als das deutsche Model gilt. Und das waren für alle gerade Ausländer ein Sieg für
alle. Du hast also für viele gewonnen, ja.
Weil das habe ich nicht so, gerade mit 19 und ich bin sehr unvoreingenommen in diese Sendung reingegangen, hatte gar keine Ahnung, was mich erwartet. Und plötzlich das dann zu spüren, dass es durchaus einen tieferen Wert hatte als jetzt eine Castingsendung, sondern dass es dann doch eine gesellschaftliche Relevanz plötzlich bekommen hat. Das hat mich natürlich schon stolz gemacht.
Aber das klingt auch nach einer Verantwortung dann.
Ja, doch, das war's. Ich habe es zu Beginn nicht ganz annehmen wollen, weil ich diese Verantwortung nicht tragen wollte oder auch nicht konnte, weil ich selber nicht wusste, wie damit umzugehen. Und man hat dann früh auch von einer Vorbildfunktion gesprochen, womit ich überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich selber gar nicht verstanden habe, was ist da überhaupt eine Vorbildfunktion, die ich mich selbst als solche überhaupt nicht gesehen hatte. Ich hatte ja die Welt noch gar nicht erkundet genug und auch überhaupt keine Ahnung gehabt.
Was würdest du denn heute als erwachsene Frau mit Anfang 30 der damals 19-jährigen Sarah gerne nochmal sagen?
Also ich muss sagen, ich würde mich bestärken, denn ich finde, dass ich das eigentlich alles ganz gut gemacht habe. Also
ja, lob dich ruhig. Ich finde auch, dass du das richtig gut gemacht hast.
Nein, ich meine im Sinne Ich bin mir schon sehr früh sehr treu geblieben in Hinsicht auf, ich habe das sehr getrennt, mein Privatleben als auch das Berufliche. Und ich habe früh gewusst, dass es ein Job ist und dass ich mich nicht über diesen Job definieren sollte. Und das würde ich sagen, als Erwachsener, also 31, habe ich dann gut gemacht, dass du nicht abgehoben bist und nicht geglaubt hast, etwas Besseres zu sein, nur weil ich bei dieser Sendung mitgemacht habe. Denn man ist umgeben von Ja-Sagern ganz schnell und von Leuten, die sagen, wie toll man doch sei. Und es ist, gerade wenn man jung ist, verleitet das wirklich zu glauben. Und deswegen würde ich sagen, gut gemacht, dass du mit beiden Beinen doch so gut es ging, am Boden geblieben bist und nicht abgehoben bist und dich nicht darüber definiert hast.
Da haben vielleicht die Schwestern, deine wunderbaren Eltern, die Erdinger Wurzeln dann tatsächlich auch geholfen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Rat, zu sagen, es ist ein Job. Eigentlich bin ich in dieser Rolle, in der ich dann vielleicht gebucht werde als Model, aber ich bin nicht als Sarah dann gebucht, ja. Das finde ich ganz spannend. Und wir machen weiter an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk. Sarah Nuru ist mein Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, es heißt Wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte. Kaffee verändert mein Leben jeden Tag. Ich trinke, glaube ich, 12 Tassen. Also ich freue mich, dass ich eine Kaffee-Expertin heute da habe. Gleich mehr mit dir, Sarah. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und wenn Sie uns zuhören, dann verpassen Sie ja auch nichts. Mein Gast ist heute Sarah Nuru, denn wenn wir jetzt Radio hören, dann können wir uns 2 Stunden auf diesen wunderbaren Gast konzentrieren. Sie ist Model, sie ist Unternehmerin und hat zusammen mit ihrer Schwester Sally ein Unternehmen gegründet. Sie importieren fair produzierten Kaffee aus Äthiopien. Und Äthiopien, das ist die Heimat von Sarah Nuru und ihren Schwestern. Sarah, du hast bestimmt auch gerade einen Kaffee vor dir stehen, zu Hause in Berlin, von wo aus du uns ja zugeschaltet bist.
Ja, habe ich.
Was trinkst du?
Ein Americano. Ich habe einen schwarzen Kaffee ohne Milch, ohne Zucker. Ich trinke ihn sehr stark und ungesüßt.
Okay, dann sind wir schon im Team der schwarze Kaffeeliebhaberinnen. Meiner ist hier aus dem Kantinenautomaten. Ich glaube, der ist nicht so fein wie deiner. Und wie Kaffee machen und Kaffeeproduktion geht, das müssen wir gleich nochmal besprechen. Du bist in Erding geboren. Das liegt für alle Hessen, die das nicht wissen, in Bayern. Mitte der 80er Jahre. Und ihr seid in einem richtigen Mädchenhaushalt groß geworden mit einer starken Mama und einem starken Vater. Wie würdest du denn deine Kindheit in Erding beschreiben?
Meine Kindheit war extrem behütet und auch leicht. Also die Tatsache, dass wir eben in Erding groß geworden sind und meine Eltern die Ankunft Mitte der 80er Jahre in Grünbach, ist ja noch ein Vorort von Erding, 200 Seelendorf.
Ich bin einen Kreis größer gegangen, genau, Grünbach.
Genau, also und sie dort angekommen sind und mit bisschen Zeit, am Anfang war das nicht so einfach, aber dann doch mit der Zeit so viel Liebe erfahren haben, so viel Nächstenliebe von der Gemeinde und später dann auch in Erding, wo wir uns alle, als ich geboren worden bin 1989, da kannte man uns bereits. Wir waren nie fremd, wir waren ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft und von dem Dorf.
Als du das Licht der Welt erblickt hast, kam sogar ein Fotograf. Warum?
Also ich frage mich bis heute, warum.
Wusste der damals schon, dass du zu Germany's Next Topmodel willst und war das der Anfang deiner Fotokarriere oder was?
Ich war das erste schwarze Baby, das im Erdinger Krankenhaus geboren worden ist. Und das fanden die ganz toll und waren so stolz darauf, dass Erding so kosmopolitisch ist und jetzt die kleine Sarah das Licht der Welt erblickt hat. Und dann kam eben Fotograf, dazu muss man sagen, der mich auf die Welt gebracht hat, der Arzt, war auch quasi ein Familienmitglied, denn er und seine Frau haben meine Mutter und später meinen Vater aufgenommen in ihrem Haus und er war Chefarzt und die wollten auch zeigen, dass es gut ist, verschiedene Kulturen zu haben. Und das Besondere ist, dass man eben jetzt auch das erste afrikanische Baby im Erdinger Krankenhaus jetzt zur Welt kam.
89 muss man sagen. Eigentlich denke ich jetzt erst und für bestimmte Kleinstädte ist es dann schon, ja? Weil dieses Ehepaar Hilde und Werner, sie ist Erdkundelehrerin, haben eine ganz emotionale Verbindung zu euch. Aber bevor du dort groß werden konntest und auch geboren wurdest, haben deine Eltern ja einiges riskiert und haben einen langen Weg hinter sich, eine Flucht aus Äthiopien. Warum war der Wunsch der Eltern da, den Töchtern eben ein anderes und sicherlich auch verbunden mit der Hoffnung, ein besseres Leben zu schenken? Was haben sie verlassen und was haben sie riskiert?
Also meine Eltern wie viele Menschen, die auch heute ihr Hab und Gut und ihr Land verlassen. Also das machen sie nicht, weil sie Lust drauf hatten oder abenteuerlustig waren, sondern weil es keine Perspektiven im eigenen Land gab. In Äthiopien herrschte Mitte der 80er Jahre Bürgerkrieg, die Dürre, Hungersnot war ausgebrochen. Und das hat meine Eltern dazu bewogen, wirklich alles zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Und anders wie heute ist meine Mutter mit meinen zwei älteren Geschwistern, Sali, mit der ich heute auch mein Business habe, die ist 10 Monate alt gewesen. Und Susanne, die Älteste, war 4 Jahre und nur mit einem Koffer, das Baby in einem Hand und die vierjährige Tochter festgehalten an dem Koffer, ist sie dann eben alleine über Ägypten nach Ostdeutschland und dann in Westdeutschland gekommen, weil es für Frauen mit Kindern leichter war, Asyl zu bekommen. Und meine Mutter konnte weder Deutsch noch Englisch.
So viel Mut und so viel Ungewissheit auch in diesem Koffer drin, den Sie ja und deine ältere Schwester fest umklammert haben.
Richtig, also es war verrückt. Es gibt so eine Geschichte, die ich auch im Buch versucht habe festzuhalten. Als Familie haben wir immer, gerade ich, weil ich es immer spannend fand, sonntags beim Frühstück saßen wir immer zusammen und dann habe ich es geliebt, die Geschichten meiner Eltern zu hören, wie sie eben nach Deutschland kamen, wie das Leben in Afrika war, weil das für mich so fremd war, weil ich das noch nicht zu dem Zeitpunkt kannte. Und dann erzählte sie mir die Geschichte, dass sie, weil ich sie natürlich gefragt hatte, hatte sie nicht Angst oder Unsicherheiten, alleine, ohne Sprachkenntnisse oder auch genügend Geld und all das. Und meinte sie, natürlich hatte sie Angst, aber sie hatte die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das hat sie motiviert. Und sie hatte natürlich Angst vor, dass fremde Menschen den Kindern oder ihr was antun könnte. Am Ende war es aber letztendlich tatsächlich eine Rolltreppe, was sie so wirklich zum Erstarren gebracht hat, als sie nach Deutschland kam, plötzlich am Flughafen stand und da diese rollende Treppe sah, weil sie kannte das nicht. Mhm. Und das ist schon verrückt, wie
die Hoffnung dir eben auch Flügel verleiht und was sie dir für eine Kraft gibt, so einen unbekannten Weg dann tatsächlich zu gehen. Das hieß ja auch die Trennung von deinem Vater. Nicht wissen, wann sieht man sich und die Kinder dann eben wieder, wann ist man wieder eine Familie. Und diese Hoffnungen tragen ja ganz viele im Gepäck, wenn man aufbricht und alles hinter sich lässt und gar nicht weiß, was dich erwartet. Aber Sarah, eine Kaffeezeremonie, das ist ja dein Business heute als Unternehmerin, ist auch etwas gewesen, was deiner Mutter dann geholfen hat, ein bisschen anzukommen in der neuen Gemeinschaft in Bayern. Also Kaffee spielt einfach eine große Rolle. Und ab jetzt hört ihr natürlich sonntags morgens immer den HR3 Sonntagstalk, ist ja klar, ne? Weil die Geschichten müsst ihr euch dann am Nachmittag erzählen. Ich freue mich, dass du mein Gast bist, Autorin des Buches Roots. Gleich mehr mit dir. Mein Gast ist Sarah Nuru, Model und jetzt mit Anfang 30 eine Geschäftsfrau, die sich für nachhaltigen Handel einsetzt. Sarah, wir haben gerade schon über Kaffee gesprochen. Du trinkst ja gerade einen Americano. Aber die sogenannte Kaffeezeremonie, das ist das, was Menschen in der Heimat deiner Eltern in Äthiopien so unglaublich zusammenbringt. Wollen wir darüber reden?
Absolut. Also Kaffeezeremonie ist so ein Ritual, das total in der Kultur verwurzelt ist und in jedem Haushalt wird eine Kaffeezeremonie gerade von Frauen zubereitet und das 3-mal am Tag und ein ist wirklich die einzige Auszeit auch für Frauen von der Feldarbeit und so eine Zeremonie ist eben so die Zeit, wo sie zur Ruhe kommen und meine Mutter hatte diese Utensilien für diese Zeremonie in dem Koffer und dadurch, dass das Leben in Afrika im Freien stattfindet und man ein Miteinander im Freien lebt, mit den Nachbarn zu erweiterten Familien werden, hat sie dir das in diesem Dorf angefangen, vor dem Haus von Hilde und Werner, bei offenem Feuer diese Kaffeezeremonie zu machen.
Die Grünbacher waren neugierig, oder?
Die waren schockiert. Die waren zu Beginn, waren die so, was macht diese Frau da bei offenem Feuer? Und vor allem waren die Menschen zu Beginn nicht so erfreut darüber, dass meine Mutter da ist mit 2 Kindern. Die haben wirklich Veranstaltungen organisiert mit dem Ziel, dass meine Mutter wieder dahin zurückgeht, woher sie kommt. Und meine Mutter hat sich aber nicht beirren lassen. Und auch Hilde und Werner standen meiner Mutter die ganze Zeit zur Seite. Und meine Mutter hat sich jeden Mittwoch, das macht sie übrigens heute immer noch an einem Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und dass ihr so viel Gutes gebracht hat, denn diese Zeremonie hat dazu geführt, dass die Menschen neugierig geworden sind und sie dem, im wahrsten Sinne des Wortes, dem Duft des Kaffees gefolgt sind, weil sie das nicht kannten, diesen Geruch von frisch gerösteten Bohnen Und meine Mutter hat dann angefangen, das immer wieder an den Mittwoch zur gleichen Zeit zu machen.
Beharrlich. Deine Mutter ist beharrlich.
Genau. Und nach kamen die Nachbarn und haben angefangen, anstelle hinter ihrem Rücken über sie zu sprechen und zu fragen, warum sie hier ist und wo ihr Mann denn geblieben sei, sie direkt angesprochen. Und sie kam im September an und an Weihnachten hat sie Briefe bekommen, Umschläge mit Geld und Geschenken für die Kinder mit dem Ziel, dass, also das Geld mit dem Ziel, dass mein Vater nachkommen kann. Mhm.
Ja, es war eine Frage des Geldes. Wer geht vor? Natürlich auch, weil Frauen wahrscheinlich die bessere Chance hatten, dann ein Visum zu bekommen. Aber es war auch eine Frage des Geldes. Aber würdest du sagen, die Beharrlichkeit von Hilde und Werner, dieses sehr engagierte Ehepaar, was ja deine Mutter mit deinen beiden Schwestern aufgenommen hat, und die Zeremonie deiner Mutter, nicht sich zu verkapseln, sondern sich der Kleinstadt oder der Dorfgemeinschaft zu öffnen, diese Beharrlichkeit hat den Rassismus dann und die Fremdenfeindlichkeit besiegt, es auszuhalten, da zu bleiben?
Ja, absolut. Und auch bewusst sich dem zu stellen und zu sagen, ich mache das trotzdem. Und wenn die mir blöd kommen, bin ich trotzdem nett und bin ich trotzdem willig und bin ich trotzdem offen und versuche, mit Liebe entgegenzukommen und nicht mit Hass und Rückzug. Und obwohl meine Mutter oder unsere Familie nicht katholisch war, sie ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen, ist Langlaufen mitgegangen, hat sich wirklich versucht, ja, zu integrieren. Und später, als wir dann nach Erding gezogen sind, ein paar Jahre später mit meiner Geburt, hat sie eine Frauengruppe gestartet, wo man sich dann immer auch mittwochs zum Kaffee und Kuchen getroffen hat. Also eine Begegnungsstätten von Frauen aus unterschiedlichen Kulturen.
Das ist schon etwas Besonderes, so langfristig eben auch immer wieder auf eine Gesellschaft, die ja an vielen Ecken, in vielen Generationen noch sehr, sehr fremdenfeindlich ist und nicht gerade mit offenen Armen Menschen, die neu ankommen, in unserem Land empfängt. Und hat ja nicht jeder dieses Talent. Viele sind ja sehr viel schüchterner und verschließen sich dann eher in ihren Räumlichkeiten. Da ist deine Mutter auch schon eher eine Ausnahme, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch, dass sie auch gar keine andere Wahl hatte. Denn ich glaube, wären wir von vornherein in München groß geworden, wo es eine größere Migrationsgemeinde gibt, glaube ich, ist es auch einfacher, sich seinesgleichen zurückzuziehen. Mhm. Das gab es zum Beispiel gar nicht. Aber auf der anderen Seite ist auch das Wesen meiner Mutter, die immer das Herz auf der Zunge hatte, die immer mit offenen Armen Menschen begegnet ist. Heute noch, wenn es Mittwoch eine Kaffeezeremonie gibt, dann weiß das ganze Wohnhaus in München, wo sie mittlerweile leben, dass es Tag der offenen Tür ist und jeder kann kommen und gehen. Und wenn sie, keine
Schönes
Ahnung,
was, Ritual wenn sie, ist das.
Wenn sie was kocht, dann ist es klar, dass sie den Nachbarn was vorbeibringt, weil sie genug hat und zu viel hat. Also meine Familie, speziell meine Mutter, war wichtig, dass wir uns integrieren und nicht unsere Kultur leugnen. Mhm. Und ich glaube, meine Mama war immer so, dass es schön ist, dass man verschiedene Kulturen hat und dass man die vermischen kann und dass es ein Geschenk ist, diese auch zu teilen. Und meine Mutter war immer offen, anderen Menschen von ihrer Kultur auch was mitzugeben. Und die äthiopische Kultur ist eine offene Gesellschaft, ist eine offene Gemeinschaft.
Und Offenheit und Gastfreundschaft, das hat ja die Familie Nuro aus Äthiopien in Bayern der 80er dann ja erfahren. Aber die Kaffeezeremonie deiner Mama Sarah, die hat erst die Herzen der ja zuerst ja abgelehnten oder ablehnenden Bewohner geöffnet. Mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk ist Sarah Nuro, Model und Unternehmerin mit starkem sozialen Bewusstsein. Sie führt ein sogenanntes Social Business und hatte den Mut, ihren ganz, ganz eigenen beruflichen Weg zu gehen nach dem Sieg von Germany's Next Topmodel. Und ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, Kaffee hat ihr Leben verändert und ihre Wurzeln liegen von Seiten ihrer Familie in Äthiopien. Und dort gibt sie den Frauen ganz, ganz viel zurück. Wir reden drüber. Aber zu Hause bei euch, Sarah, gab es ja auch immer geballte Frauenpower. Ihr seid drei Schwestern.
Wir sind mittlerweile vier Schwestern. Ja, wir haben noch
einen Nachzügler. Stimmt, Solene.
Solene ist die Nachzüglerin.
Sorry, Solene.
Ja, das ist die Arme, die wird immer wieder vergessen.
Oh mein Gott.
Ja, das sagt sie auch immer so, hallo?
Nein, Entschuldigung.
Nein, nein, ist gar nicht schlimm. Sie ist 14 Jahre jünger als ich, deswegen, und 21 Jahre jünger als die Älteste. Deswegen, ja, unser Nesthäkchen. Aber die ist auch da und das Geschenk der ganzen Familie. Und wir freuen uns, dass sie da ist.
Wird umhüllt mit Liebe von allen dann. Ja, was bedeuten total. Denn deine Schwestern für dich? Ihr seid ja ein sehr starkes Netzwerk.
Absolut. Also bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, hatte ich gerade noch meine älteste Schwester am Telefon, so morgens. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, denn für viele ist es auch ein bisschen fremd, dass man so ein inniges Verhältnis hat. Denn wir telefonieren täglich. Mit meiner einen Schwester arbeite ich jetzt auch noch freiwillig zusammen. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, für diese Verbindung. Denn ja, wir haben die gleiche Erziehung, die gleichen Erfahrungen gemacht, die gleichen Hürden gehabt. Und ich bin einfach sehr dankbar für all meine Geschwister, die meine Vorbilder sind und auch meine Bezugspersonen.
Hm. Und alle Vornamen beginnen mit S. Hat das einen Grund? Susan, Sally, Suleen, Sarah?
Ich glaube, die ersten zwei waren eher zufällig. Und dann bei mir war das dann schon gewollt. Und bei Suleen, also ihr Name ist eigentlich auch eher erfunden, den gibt es so nicht richtig. Den haben wir dann zusammengewürfelt aus den ersten Namen von der Ältesten und ich weiß es nicht, aber es war dann schon irgendwie gewollt. Ich müsste meine Mutter nochmal fragen, sie mochte die S-Namen und hat es dann angefangen. Aber meine Kindheit war, um deine Frage zu beantworten, also oder beziehungsweise ich war eher ein ruhigeres Kind, denn ich hatte zwei ältere Geschwister und die Sali, mit der ich heute ja zusammenarbeite, die war eher so ein Rebell. Ich ziehe sie gerne auf und sage, sie war ein Punk und hat echt schon meine Eltern ziemlich gefordert. Und daraufhin war ich dann eher so, oh Gott, meine armen Eltern, denen kann ich jetzt nicht noch zusätzlich zur Last treten. Und war dann eher ein ruhigeres und nicht so anspruchsvolles Kind und habe mich sehr viel um meine jüngere Schwester kümmern müssen, denn meine Eltern haben immer Vollzeit gearbeitet. Meine Mutter hatte teilweise drei Jobs gleichzeitig und da war ich die Mutter meiner jüngeren Schwester.
Also auch viel Verantwortung für dich. Du bist ja auch mit 15 schon entdeckt worden in München, hast dann auch gejobbt mit ersten Modeljobs. Aber eine besonders enge Verbundenheit fühlst du ja zu deiner älteren Schwester, mit der du auch Neurocoffee zusammen gegründet hast. Kannst du sagen, Sarah, was euch zu einem starken Team macht? Du sagst, ihr seid als Schwestern verbunden, aber wenn man zusammenarbeitet, ist das ja nochmal etwas anderes. Was schenkt Sally dir?
Ich muss dazu sagen, also ich habe mein Leben lang wirklich mein Zimmer mit ihr teilen müssen. Also meine ganze Kindheit habe ich nie alleine gewohnt. Und es gab eine Zeit, da haben wir uns richtig gehasst. Also im Sinne von, ich war die nervige kleine Schwester.
Und das beruhigt mich bei meinen Jungs, dass am Ende noch alles gut ausgehen kann. Danke, Sarah.
Ja, nee, die wollte nichts mit mir zu tun haben. Und wir mochten uns eigentlich so die Teenagerjahre nicht wirklich. Und erst als wir gemeinsam nach Berlin gezogen sind, habe ich sie kennengelernt. Also nicht nur als Schwestern, sondern auch als Freundin und als WG-Bewohnerin. Mhm. Und in dieser Phase habe ich sie auch als Geschäftspartnerin kennengelernt. Also in der Zeit, wo ich quasi mich vom Modeln distanziert hatte, um herauszufinden, wer ich eigentlich bin, war sie mir eine sehr große Stütze, die mir immer einen Spiegel vorgehalten hat und mich daran erinnert hat, was für Qualitäten ich habe, wenn man das selber vergisst. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, sehr verbunden, dass sie immer in mir das gesehen hat, was ich selber nicht sehen konnte in schwachen Momenten.
Und dass sie offen war, weil du ja vorhin erwähnt hast, es gab sehr viele Ja-Sager auch um dich herum. Menschen, die gesagt haben, super, super, das ist ja, wenn man dann auf einer Erfolgswelle schwimmt, sind ja viele dabei, die auch im Strom sich an den Erfolg ranhängen, aber gar nicht mehr ehrlich und kritisch vielleicht auch mal mit dir ein Gespräch führen.
Richtig, ja, sie hat mir auch ganz oft die Meinung gesagt und mir die Flügel, also meinen Luftballon zerblasen, wenn ich am Fliegen war. Mhm. Sie hat schon einen sehr großen Einfluss auf meine persönliche Entwicklung gehabt, aber auch jetzt im Zusammenarbeiten. Wir sind sehr unterschiedlich und das ist, glaube ich, der Schlüssel, warum wir miteinander so gut arbeiten können, denn wir ergänzen uns dadurch sehr gut. Sie ist eher analytisch und über wägt eher die Risiken ab, während ich sage, komm, wir machen das und manchmal zu überschwänglich bin.
Du hast den Mut deiner Mutter im Gepäck, liebe Sarah. Du hast ein Mutmacherbuch geschrieben, Roots. Und wir müssen gleich nochmal, weil du es gerade kurz angedeutet hast, du hast Germany's Next Topmodel gewonnen und warst dann ja auch in der Welt unterwegs, in Paris und New York, alles so Glam-Bam-mäßig. Und dann kamen Zweifel. Und über diesen Umbruch hin zur Unternehmerin würde ich gleich mit dir reden.
Sehr, sehr gerne.
Bis gleich. Liebe Sarah Nuru, mit 19 hast du die Model-Casting-Show im deutschen Fernsehen gewonnen und aus der Schülerin Sarah aus München wurde plötzlich Germany's Next Topmodel. Das war 2009. Ein ganz schöner Rummel war das damals um dich. Hat dir das eigentlich gefallen?
Ich habe das, so gut es ging, zu Beginn genießen können. Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich zeitgleich zu meinem Sieg 2009 die Möglichkeit bekommen habe, nach Äthiopien zu reisen im Auftrag einer Entwicklungshilfe, habe ich über den Tellerrand blicken dürfen. Und das hat ehrlich gesagt so ein bisschen die rote-rose Brille von dem Ganzen genommen. Also diese Leichtigkeit von dem Job, weil ich sehr früh erkannt habe, okay, das ist nicht die Realität und das ist auch nicht...
Nein, Handtaschen für 1.800 Euro sind nicht die Realität.
Ja, und ich glaube, hätte ich diese frühe Begegnung mit dem Land meiner Eltern, auch mit, was es bedeutet, wenn Menschen am Existenzminimum leben, nicht gehabt, dann hätte ich das, glaube ich, mit ganz anderen Augen und mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit angenommen, auch mit so einer naiven Leichtigkeit. Und das wurde mir ein bisschen genommen, weil ich einfach früh erkannt habe, krass, die Schere zwischen diesen zwei Welten ist so groß und ich habe meinen Platz da nicht ganz finden können, weil ich auf der einen Seite ja auch die junge Frau am Straßenrand in Äthiopien sein können, die kilometerweit läuft mit Wasserkrügen, weil ich ja meine Eltern ja aus diesem Land kam.
Erst eine Generation zuvor, erst deine Eltern haben sich auf den Weg gemacht.
Genau.
Sag mir nochmal, was du gesehen hast, Mode Glitzerwelt, also Fotoshootings, große Fotografen und auf der anderen Seite eben diese unendliche Armut. Das sind diese zwei Scheren oder die Welten, von denen du sprichst, richtig?
Genau, richtig. Also es war so, dass ich hatte das Glück, eben nach Äthiopien zu reisen, hatte kurz davor erst gewonnen und war so in diesem riesen Spotlight von teuren Hotels, Businessflügen und Jetset-Leben. Und plötzlich bin ich dann im Landesinneren von Äthiopien, begegne Menschen, die barfuß, knöcheltief im Schlamm stehen, keinen Zugang zu fließendes Trinkwasser oder sauberes Trinkwasser haben und kilometerweit laufen müssen, um die nächstmögliche Schule zu besuchen, die wirklich für europäische Verhältnisse wie ein Stall ausschauen. Das Absurde war, dass ich direkt von Äthiopien nach New York fliegen musste, zu meiner ersten Fashion Week. Und das war für mich, glaube ich, sehr einschneidend, weil ich plötzlich von kilometerweit nicht, also wenn man sitzt stundenlang im Auto, um nach A nach B zu kommen und man sieht eben wirklich kilometerweit nichts, außer eben Menschen, die am Straßenrand leben oder ja, Holz sammeln und all das. Und plötzlich bin ich in New York, einfach diese zwei Welten. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wie ich mich bei einem Agenten, bei einer Agentur vorstellen musste und ich gemessen worden bin. Also es ist immer so, die Maße werden genommen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Hüftumfang von 94 Zentimeter. Und ich erinnere mich, wie ich mich vorgestellt habe.
Davon träume ich.
Davon träume ich mittlerweile auch. Also die Zeit ist vorbei. Und ich weiß noch, wie die Assistentin die Maße genommen hat und der Agent diese aufgeschrieben hat. Und als er 94 Zentimeter gehört hat, er hochschaut. Es hat nur noch gefehlt, dass er seinen Stift fallen lässt und mich regelrecht anschreit, was mir einfällt, mit diesen Maßen vor ihm zu stehen. Und ich solle wiederkommen, wenn ich bei unter 90, maximal 90 Zentimeter Hüftumfang angelangt bin. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment so fassungslos war. Und hätte ich diese Erfahrung mit Äthiopien vorher nicht, also wirklich 48 Stunden vorher nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich heulend wäre ich da rausgegangen und hätte mich die nächsten Wochen runtergehungert, um dieses verzerrte Schönheitsideal zu entsprechen. Aber durch diese Reise in Äthiopien und diese Feststellung, dass Menschen hungern müssen, nicht weil jemand das von einem verlangt, sondern weil sie nicht anders können, weil sie nichts zu essen haben, hat mich wirklich dieses System verstehen lassen, dass nicht ich das Problem bin, sondern dass diese Modelbranche komplett verzerrt ist und dass das Schönheitsideal falsch und ungesund ist.
Und damit beginnt ja auch schon ein innerer Abschied von so einer Branche. Mit Zweifeln beginnt ja oft dann die eigene Reise zu sich selbst, wie bei dir. Aber ausschlaggebend war, glaube ich, nochmal ein Eisbecher, und ich bin ein großer Spaghetti-Eis-Fan, für eine Fernsehproduktion bei einem Privatsender, der sage und schreibe an die $1,000 gekostet hat. Und danach hast du gesagt, what? Jetzt ist Schluss?
Ja, so war es. Also natürlich diese innere Reise, das Hinterfragen, das Ganze, das passiert nicht von heute auf morgen, dass man wirklich dann auch einen Schritt tut und dann geht, sondern es hat bei mir letztendlich 3 Jahre gedauert, bis ich diesen Entschluss gefasst habe. Und das war dieser Moment, wo ich in New York war und für diese Fernsehsendung einen Eisbecher essen sollte für 1.000 €. Das war versehen mit Blattgold und mit
Fußballer haben das auf ihren Steaks und du hattest es auf dem Eis.
Genau, richtig. Also total absurd. Und dann auch mit Nüssen und Schokolade aus Madagaskar, also ganz verrückt. Und das Schlimme war, ich sollte suggerieren, als wäre das erstrebenswert, als wäre das toll. Und erst wenn man das essen kann oder sich das leisten kann, dass man vollkommen ist. Und ich erinnere mich in dem Moment, wie sehr ich mich geschämt habe, dass ich das verkörper oder dass ich das vermittle.
Und damit begann eigentlich die eigene Reise zu sagen, so nicht, so möchte ich auch nicht mehr leben. Und diese Werte will ich auch nicht vertreten. Du hast dann eine starke Partnerin an deiner Seite gehabt in deiner WG in Berlin, deine Schwester. Und ihr habt euch zusammen auf eine ganz verrückte Reise gemacht. Start-up nenne ich das mal. Gleich mehr mit Sarah Nuru an diesem Sonntag, Autorin des Buches Roots, wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte. Alle Kaffee-Junkies jetzt zuhören. Ein paar Jahre nach dem Sieg bei der Model-Casting-Show Germany's Next Topmodel war Sarah Nuru hauptberuflich Model. Dabei aber mit dem Herzen bei den Menschen in der Heimat ihrer Eltern, den Menschen in Äthiopien. Ein Wahnsinnsspagat. Auf der einen Seite eben High Fashion, dünn sein müssen, Klamotten, Glitzer. Und in der anderen Welt Armut, Zugang, nicht an allen Stellen in dem Land, zu sauberem Trinkwasser. Sarah, du hast den Spagat eigentlich kaum ausgehalten und dich auf Sinnsuche gemacht und schließlich Nuru Coffee gegründet. Ein Startup für fairen, nachhaltigen Kaffee von äthiopischen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, den ihr importiert und verkauft. Was für ein Abenteuer!
Ja, das war wirklich ein Abenteuer und auch eine lange Reise. Auch wir mussten das ja alles erstmal verstehen und lernen. Es war nicht so, dass wir von heute auf morgen gesagt haben, okay, das war ein bisschen so, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt, hatten aber überhaupt keine Ahnung, wie das alles funktioniert.
Ich meine, Kaffee hat was mit Äthiopien zu tun. Das ist eines der größten kaffeeproduzierenden Länder. Und das ist ja die Heimat deiner Eltern. Hat das eine Rolle gespielt?
Doch, also es war klar für mich, dass ich mit dem Modeln aufhören möchte, dass ich damit nichts mehr zu tun haben möchte. Das war für mich ein radikaler Schritt und ich wusste aber nicht, was ich stattdessen machen wollen sollte. Und in dieser WG mit meiner Schwester haben wir lange überlegt und ich weiß noch, wie wir am Küchentisch saßen und ein Freund von mir ein Buch mir geschenkt hat mit dem Titel Start Something That Matters. Und also starte etwas, das mit Sinn erfüllt ist. Und es hat so in mir was bewegt, weil ich war auf dieser Suche, was kann ich tun, dass mich mit Sinn erfüllt, was bewegt und dieses Buch beinhaltet quasi durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun, also das Prinzip des Social Business. Und das fand ich ganz spannend und ich habe angefangen, ganz viele Bücher darüber zu lesen und ich wollte unbedingt was mit Äthiopien machen, weil ich hab ja angefangen mit Menschen für Menschen als Botschafterin zu arbeiten und Fundraising zu betreiben und also wirklich Spendenaktionen zu generieren. Und habe aber gemerkt, dass ich gerne eine Alternative zu diesem herkömmlichen Spendenmodell kreieren möchte. Mhm. Und da sind wir auf die Suche gegangen, Sahlenek, was können wir tun, was wirtschaftlich aktiv ist, aber gleichzeitig Gutes zu tun. Und so kamen wir auf den Kaffee, denn wie du gerade gesagt hast, ist Äthiopien bzw. der Kaffee das größte Exportgut in Äthiopien. Aber gleichzeitig, das wissen noch nicht so viele, ist Äthiopien auch das Ursprungsland des Kaffees. Also der Kaffee wurde einst in Äthiopien entdeckt. Und meine Schwester und ich dachten, okay, durch die Kaffeezeremonie wissen wir, wie die Kaffeebohne im rohen Zustand ausschaut. Also haben
Sag
wir schon
ganz kurz, weil die meisten denken ja, es ist die dunkle Bohne. Nein. Genau. Die Kaffeekirsche hat welche Farbe?
Die Bohne ist ja der Kern einer Kaffeekirsche. Und die Bohne ist in der Regel grün. Und erst in dem gerösteten Zustand nimmt sie diese braune Farbe an.
Es gibt ein Foto, das darf ich das ganz kurz sagen, in deinem Buch Roots, wo du über diese Kaffeekirschen streichst. Und ich meine, du hast ja immer ein fettes Grinsen im Gesicht. Das können ja Models auch super gut. Aber da ist es doppelt breit und doppelt glücklich. Du lehnst dich in diese Kaffeekirschen und bist richtig, wie soll ich das sagen, Sarah, angekommen.
Ja, ich muss dazu sagen, das war eine unserer ersten Reisen, denn Sally und ich, wir hatten ja gar keine Ahnung. Wir dachten, okay, die Bohne, grün, alles klar, aber dass der Kern einer Kirsche ist und wie so eine Kaffeepflanze aussieht, hatten wir überhaupt keine Ahnung. Und dadurch, dass ich ja immer wieder in Äthiopien war, durch die Arbeit mit der Entwicklungshilfe, war es für mich ganz klar, dass wir nach Äthiopien reisen, dass wir uns die Kaffeekooperativen und Plantagen anschauen. Wir haben sehr, sehr klein angefangen mit Block und Papier, sind von Messen zu Messen gegangen, haben sehr naive, dumme Fragen gestellt.
So wird man mit jeder Frage klüger. Das ist doch eine spannende Reise. Hat dich diese Reise erfüllt? Hast du, während du all das gelernt hast, gemerkt, meine Entscheidung, das Model-Business zu verlassen, ist richtig oder hast du es irgendwann mal bedauert?
Also jetzt rückblickend, wo wir Nuru Coffee und Nuru Woman gegründet haben und wir merken, dass die Menschen unseren Kaffee kaufen, denkt man sich, geil, super, alles ging auf. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, 2013, 14, hatten wir ja gar keine Ahnung, was die nächsten Schritte sind.
Also es war, Mutti würde sagen, ganz schön gewagt.
Aber auf der anderen Seite hat mich das motiviert, weil ich wusste, ich muss mir eine neue Existenz aufbauen. Und auf der anderen Seite wollten wir etwas Gutes tun. Mhm. Als wir dann 2014 das erste Mal in der Kaffeeregion waren, wussten wir nicht, ob wir das wirklich machen können und sollten, denn der Kaffeemarkt ist extrem umkämpft, ist extrem besetzt. Also kein Mensch hat auf noch eine Kaffeesorte gewartet, schon gar nicht von zwei Schwestern, die gar keine Ahnung hatten zu Beginn. Aber als wir dann vor Ort waren und mit eigenen Augen gesehen haben, wie die Produktion eigentlich vonstatten geht, was es bedeutet, handverlesener Kaffee, das hört sich immer sehr romantisch an, aber in der Realität, es ist eine mühsame Fleißarbeit und dass es gerade Frauen sind, die stundenlang in der prallen Sonne stehen, die Kaffeebohnen von Hand, tausende von Bohnen von Hand aussortieren, von defekten und undefekten Bohnen und wirklich zu Mindestlöhnen bezahlt werden. Und es hat uns so erschüttert, dass wir mit einer Selbstverständlichkeit Kaffee trinken, aber überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, wer die Menschen sind, wie viel Arbeit dahinter steckt und was wir eigentlich als Konsumenten bewirken können. Und das hat uns letztendlich motiviert und angespornt zu sagen, jetzt erst recht, denn wir wollen genau diese Geschichte erzählen. Wir wollen aufmerksam machen, ein Bewusstsein schaffen.
Und vielleicht ändert sich das Verhalten von Konsumenten ja so langsam. Also ich habe das Gefühl, auch wir als Konsumenten sind schon in einem Aufbruch. Der ist natürlich noch nicht vollzogen, aber ihr habt einen Aufbruch gewagt mit Nuru Coffee, aber eben auch mit Nuru Woman, um genau diese Frauen vor Ort zu stärken. Sarah Nuru ist heute mein Gast und mittlerweile eine absolute Kaffee-Expertin. Das kann man wohl heute sagen. Gleich mehr. Neben Nuru Coffee hast du, Sarah, auch den Verein Nuru Woman gegründet. Da spielen Mikrokredite in Äthiopien eine ganz große Rolle. Kannst du uns davon etwas erzählen?
Ja, also für uns war ganz klar, dass wir ein Unternehmen starten, um Gutes damit zu tun. Und wir haben gemerkt, dass entlang der Wertschöpfungskette es gerade die Frauen sind, die am meisten arbeiten, aber am wenigsten entlohnt werden. Und dann ist uns aufgefallen, dass nicht überall der Kaffee wächst. Und was ist gerade mit den Frauen, die keinen Zugang zu diesem Markt haben? Was passiert mit ihnen? Und gerade auch in Äthiopien, wie auch in vielen anderen afrikanischen Ländern, sind die Frauen komplett abhängig von ihren Männern. Und wir haben beschlossen, um den Kreis zu schließen, dass wir mit dem Verkauf des Kaffees Mikrokredite vergeben wollen an Frauen, die keinen Zugang haben zum Kaffeehandeln, sodass sie, so wie Sali und ich, wir in Deutschland was aufbauen können, dass die Frauen in Äthiopien mit einer Starthilfe auch was aufbauen können. Mhm. Wir haben uns dazu entschlossen, diesen Kredit nur an Frauen zu geben, denn es ist selten, dass eine Frau überhaupt einen Kredit bekommt in Äthiopien, weil sie nicht als kreditwürdig gelten. Und es auch was damit zu tun hat, dass wir in den Frauen ein Stück weit auch unsere Mutter sehen. Es hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber es ist leider so. Denn es ist so, man fragt sich doch immer, warum flüchten Menschen? Warum sind meine Eltern nach Deutschland gekommen? Es ist die Perspektivlosigkeit im eigenen Land. Und indem wir gerade Frauen mit einem Kredit, mit einer Starthilfe fördern, sich aus eigener Kraft heraus was aufzubauen, werden sie unabhängig, werden sie selbstbewusster und dienen sie auch gleichzeitig ihren Kindern und die nächste Generation als Vorbilder. Und man sagt ganz oft, unterstützt man eine Frau, unterstützt man eine ganze Familie. Denn auch statistisch gesehen gehen Frauen verantwortungsvoller mit dem Geld um.
Das darf ich ganz kurz fragen, Sarah. Wer sind eure Kunden? Wer sind eure Abnehmer?
Das ist extrem unterschiedlich und das erfreut uns extrem, denn wir haben ganz viele Unternehmen jetzt so an Weihnachten zum Beispiel, die haben ihren Mitarbeitern Abos geschenkt. Wir verkaufen ja unseren Kaffee primär online. Und wir haben Abosysteme, das heißt, man meldet sich einmal an und dann kriegt man, je nachdem, was für ein Intervall man möchte, einmal im Monat oder alle 2 Wochen Kaffee geliefert, sodass man sich nicht mehr dran kümmern muss.
Und ihr habt eine Petition gestartet, NeuroCoffee plus die Organisation One. Ihr habt im Herbst 2020 gesagt, okay, wir sind, und dazu habt ihr euch auch bekannt, für die Abschaffung der Kaffeesteuer von 2,19 Euro pro Kilogramm Röstkaffee zusätzlich zur Mehrwertsteuer für fair gehandelten Kaffee, damit eben kleinere Unternehmen auch eine größere Chance haben, vor allen Dingen fair gehandelter Kaffee. 15.000 Unterschriften habt ihr bereits an den Finanzminister Scholz übergeben, aber man kann die Online-Petition noch unterschreiben, wer Lust dazu hat. Das wollen wir noch mal mit weitergeben. Also, liebe Sarah, das heißt, ein ganz schönes, großes Paket, was ihr da geschnürt habt. Ich glaube, den Mut eurer Mama, den habt ihr auf jeden Fall geerbt. Macht dich das stolz?
Es macht uns schon sehr stolz, gerade im Hinblick, dass, wenn wir zurückblicken, wie wir an unserem Küchentisch zusammensaßen und eigentlich diese Idee gesponnen haben und plötzlich Jahre später wir wirklich jetzt über 266 Frauen mit einem Kredit unterstützen konnten durch den Verkauf des Kaffees, macht uns so stolz, dass wir eben eine Alternative geschaffen haben zum herkömmlichen Spendenmodell.
Wer hätte das gedacht 2009, ja? Das muss man auch mal sagen. Gratulation. Wir reden heute mit Sarah Nuro. Tolle Idee, Frauen zu unterstützen mit Mikrokrediten. Gleich mehr mit uns. Manchmal muss man seinen eigenen Weg anders gehen. Man muss Umwege gehen, um bei sich anzukommen. Sarah, du hast dein eigenes Kaffee-Startup gegründet mit einem sozialen Hintergrund. Du unterstützt mittlerweile äthiopische Familien und hast ja dich damit, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Model-Business wieder versöhnt. 2019 warst du in einer Kampagne für ein schwedisches Modehaus und damit riesengroß auf dem Times Square in New York zu sehen. Schöner Erfolg eigentlich für so einen Nebenjob. Macht dir das Modeln heute eigentlich wieder etwas mehr Spaß?
Also ich muss sagen, seit ich jetzt meinen 9-to-5-Job habe und den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, habe ich wirklich wieder Freude, wenn ich ausgewählte Jobs mache. Also ich bin sehr ausgewählt und sehr picky, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber wenn ich mich für eine Kooperation entscheide,
dann stehst du noch gerne vor der Kamera. Wir haben unseren Fragenhagel noch, liebe Sarah. Kurze Frage von mir, kurze Antwort von dir, okay? Ich muss dich offiziell fragen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Wenn man 1 Euro des Buches an Neurowoman e.V. spendet, kommt es garantiert an?
Zu 100%, ja.
Was ist der Vorteil von Mikrokrediten?
Es ist ein Kredit, was zurückbezahlt werden muss. Das bedeutet, dass die Frauen aus eigener Kraft heraus sich ihr Wohlstand erarbeiten, dass keine Almosen sind. Deswegen stehe ich extrem hinter dieses Konzept, denn das macht was mit den Menschen, die verstehen, dass sie es selber geschafft haben.
Was verpasst man, wenn man keine coolen Schwestern hat?
In meinem Fall war das gute Kleidung. Ich habe immer die Kleidung meiner Schwestern getragen.
Ja, die konnte alles so cool kombinieren, schreibst du.
Und einfach diese Liebe zueinander.
Diesen Boost an Liebe kann man das, glaube ich, bei euch schon nennen. Die Fashion Week kommt nach Frankfurt. Wie findest du das?
Interessant.
Klingt etwas zögerlich. Was verbindest du mit Frankfurt?
Ich verbinde mit Frankfurt Flughafen, Drehkreuz und ganz oft außer Puste sein, denn ich verpasse fast immer meinen Anschlussflug und ich hasse es, wenn ich von A nach B rennen muss.
Auf den langen Gängen. Okay, es wird Zeit, dass du mehr von Hessen kennenlernst. Grübchen, das ist ja so ein bisschen dein Markenzeichen, sind für dich heute
etwas, worauf ich sehr stolz bin.
Verfolgst du noch auf Insta, was Heidi Klum so macht?
Ab und zu gucke ich mal drauf, denn ich werde immer wieder auf sie angesprochen und denke mir so, ich habe keine Ahnung, was sie macht, ich muss mich informieren.
Nervt dich das?
Ich stehe drüber. Also es hat mich eine Zeit lang genervt, aber ich verstehe, woher das kommt. Menschen sind neugierig und hoffen, dass ich insgeheim Böses über sie sage, damit sie sich irgendwie bestärkt fühlen in deren Vorurteilen.
Ach, also, das ist doch auch nur Neid. Man muss sagen, die hat doch auch eine fantastische Karriere und als Unternehmerin auch sehr viel hingelegt. Da wollen wir gar nicht einsteigen in dieses Dissen. Hör mal, du bist ein Model. Letzte Frage an dich. Du siehst immer fantastisch auf Fotos. Was können wir beachten, wenn wir ein Selfie machen, dass wir auch nur annähernd okay aussehen?
Ein Trick, wenn man die Zunge auf den Gaumen legt, wirkt der Hals schmaler.
Ah, okay. Mhm. Zunge an den Gaumen kleben. Und das bewirkt, dass sich die Halsmuskeln straffen. Ich werde bei jedem Selfie ab sofort an dich denken, liebe Sarah. Aber auch wenn ich Kaffee trinke, nehme ich Nuro Coffee. Ihr habt ein soziales Unternehmen gestartet und seid damit auf eine große Reise gegangen. Und dafür danke ich dir, dass du uns die Zeit heute geschenkt hast. Roots heißt dein aktuelles Buch. Dankeschön. Schönen Sonntag noch.
Dir auch. Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
Zu Hause in Hessen.